Hallo, liebe Leute in nah und fern. Ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Die Ausgabe vom April 2020. Und wenn ihr das in ein paar Jahren hört, erinnert ihr euch vielleicht daran, das war die Zeit von Covid-19, der globalen Pandemie. Und deswegen machen wir die Sendung jetzt auch remote über Mumble. Und leider sind wir nur zu zweit, Andi und Ike.
Ja, aber remote können wir ja, haben wir ja schon öfter gemacht, weil wir es konnten. Jetzt machen wir es halt, weil wir es müssen.
Gut, und ich muss jetzt auch nicht mehr mein Zuhause verlassen. Wobei, so ein bisschen Abwechslung ist auch nicht schlecht. Okay, aber jetzt halt vom Homeoffice, Homestudio, das Freifunkradio aus Berlin. Ja, eine besondere Sendung. Womöglich gibt's noch mehr davon.
Ja, ich bin gespannt, wie lange wir noch im Homeoffice alle bleiben werden. Auf jeden Fall können wir heute mal die Gelegenheit nutzen, wieder darüber zu sprechen, wo Freifunker tatsächlich helfen konnten, kurzfristig auf so eine Situation zu reagieren.
Ja, da haben wir zum einen die Freifunker aus München, die richtig viel Rechenkapazität und Bandbreite zur Verfügung stellen, um selber Jitsi zu hosten.
Und seit ein paar Wochen sind ja von vielen, vielen Leuten so Jitsi-Instanzen aus dem Boden gesprossen. Die Jitsi ist eine Open-Source-Video-Chat-Plattform, vergleichbar mit Zoom, falls ihr das kennt, oder beruflich nutzen müsst, oder Google Hangouts. Kann aber selbst gehostet, selbst installiert werden und über den Browser genutzt werden.
Das ist auch verschlüsselt, so viel ich weiß. Allerdings ist nur die Verbindung zu den Servern verschlüsselt. Das heißt, die Leute, die die Server betreiben, könnten eigentlich auch die Kommunikation der Leute dann abhören.
So tief habe ich mich tatsächlich da noch gar nicht mit beschäftigt. Es gibt da noch eine Möglichkeit, wo die Kommunikation nicht auf dem Server ankommt. Allerdings funktioniert das nur, wenn maximal zwei Leute miteinander verbunden sind. Dann ist die Verbindung Peer-to-Peer und die Videos werden direkt zwischen den Teilnehmern dann geteilt.
Ja, wir hatten Leute angefragt von Freifunk München, aber leider haben sie sich nicht eingefunden. Schade eigentlich, da hätten wir jetzt die gerne ausgefragt.
Genau, dann spekulieren wir halt ein bisschen drüber. Ja, ich hab nämlich tatsächlich auch eine Jitsi-Instanz aufgesetzt für das Weimar-Netz. Da konnte ich zumindest jetzt ein paar Erfahrungen sammeln, wie sich das ganze Ding eben verhält. Am Ende ist das tatsächlich ein XMPP-Server, der quasi den Chat und die Teilnehmer verwaltet und die mit einer sogenannten Video-Bridge verbindet. Und intern setzt man dann eben auf schon bekannte Protokolle und kann so dann noch das Video mit aufsetzen.
Der Nachteil ist, glaube ich, wenn dann an so einer Videokonferenz 10 Leute teilnehmen, dann muss man halt auch 10-mal diese Videostreams hin und her schicken, oder?
Genau, die Videostreams landen einmal beim Server. Also der Server braucht tatsächlich nicht viel. Der ist sehr genügsam, er braucht ein bisschen RAM, ein paar Prozessoren, aber hauptsächlich Bandbreite, weil alle Videos erstmal direkt zum Server gesendet werden und der Server verteilt diese Videostreams dann wiederum an alle Teilnehmer. Und so sind halt die Videokonferenzen, ich glaube so 10 bis, also bei 10 Leuten funktioniert es wahrscheinlich noch ganz gut, abhängig auch von der Bandbreite, die Teilnehmer zur Verfügung haben. Und darüber wird es dann eben schwierig. Die Münchner haben da tatsächlich selbst so eine ganz dicke Installation gebaut, die viele Video-Bridges miteinander kombiniert und dadurch auf bis zu 500 Teilnehmer, die diesen Dienst nutzen, kommen, oder sogar über 500 Teilnehmer. Allerdings sind diese 500 Teilnehmer nicht alle in einer Konferenz. Also das sind dann wahrscheinlich 20 Konferenzen oder mehr Konferenzen müssen es sogar sein, die dann miteinander, die dann gleichzeitig auf diesem Server passieren.
Aber ich habe dich richtig verstanden, dass wenn nur zwei Leute miteinander reden, also bei so einem Teamgespräch mit Video, dass es dann tatsächlich Peer-to-Peer ist und dass der Server quasi nur die Verbindung initiiert, also so wie bei SIP-Telefonie beispielsweise.
Genau, dann braucht man solche S-Tun-Server auch tatsächlich, die diese Verbindung vermitteln. Und das funktioniert, also das kommt drauf an, ob der Administrator das auf dem Server konfiguriert hat. Das ist halt so ein Feature, was angeschaltet sein muss. Und dann muss man hoffen, dass es auch funktioniert. Und wenn diese S-Tun-Konfiguration zum Beispiel nicht richtig läuft, dann funktioniert das nicht gut bei Internetanschlüssen, die dieses Carrier-Grade NAT und sowas haben.
Also die typischen Probleme, die ich noch von vor 15 Jahren bei SIP erlebt habe, existieren weiter. Oder würde dann Jitsi, wenn dann so S2N, also S2N-Probleme auftreten, dann ein Fallback machen und dann eben diese Video-Bridge verwenden?
Das habe ich noch nicht richtig rausgefunden. Ich habe nur gemerkt, dass es teilweise nicht richtig funktioniert. Und ich glaube, Jitsi selbst hat das zumindest in der Version von vor 3 Wochen, da ist inzwischen ganz viel auch passiert an der Software. Damals gab es dann keinen Fallback. Also dann ist die Verbindung einfach zusammengebrochen, ein Teilnehmer war weg und das hat dann immer nur für ein paar Sekunden funktioniert.
Und kann man bei Jitsi konfigurieren, also welche Auflösung, welche Bandbreite beispielsweise diese Videostreams haben, sodass ich sagen kann, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie so die megatolle Bandbreite, hier habe einen Jitsi-Server hier im Freifunknetz und will jetzt nicht extrem viel Bandbreite dafür verschwenden. Geht das?
Am Server selbst kann man es leider nicht konfigurieren. Die Einstellung habe ich auch vergeblich gesucht. Ich weiß, dass man es im Browser einstellen kann. Da kann jeder Teilnehmer quasi sagen, ich möchte High Quality oder Low Quality oder nur Audio. Also es geht auch nur Audio. Und da kann man sich dazwischen entscheiden. Aber jetzt innerhalb dieser Codecs nochmal Qualitätseinstellungen kann man irgendwie nicht einrichten. Und dazu kommt noch, wenn einer der Teilnehmer den Firefox verwendet, dann wird's für alle blöd, weil der Firefox so eine komische WebRTC-Implementierung hat, die immer auf die höchste verfügbare Qualität umschaltet. Das heißt, sobald einer der Teilnehmer Firefox hat, ist es für alle anderen Teilnehmer auch blöd.
Okay, dann gehen die alle auf höchste Qualität. Das ist natürlich bitter.
Ja. Yep. Aber die Münchner Freifunker haben da schon Firefox oder Mozilla ganz doll genervt und die haben in einem Tweet auch geschrieben, dass sie an dem Problem dran sind und dass sie das schnellstmöglich lösen wollen.
Okay, also die Information kam dann von Firefox.
Ja, genau.
Ja, das ist doch ein positiver Effekt. Ja, ich benutze es eigentlich auf dem Smartphone und habe da in dem F-Droid Store, also diesem Open Repository für Open Source Software für Android, gibt's Jitsi Client. Allerdings beim Jitsi Client kann man leider gar nichts einstellen. Also gut, man kann auswählen, ob man Video und Audio Stream hat oder nur Audio. Aber auch beim Codec oder bei der Auflösung kann man auch nichts einstellen.
Ja, ich glaube, das ist zum Teil auch eine Abwägung zwischen, wie einfach wollen wir das ganze Nutzerinterface halten und wie viele Einstellungen wollen wir zulassen.
Ah, ich bin einfach ein Fan von Mumble, da kann ich alles einstellen.
Das haben wir ja vorhin auch ich habe das vorhin ja erst gelernt, dass man hier auch selbst Audioqualität noch einstellen kann.
Ja, und dann kannst du den Opus-Codec verwenden und also die Leute, die Ogg und Vorbis, also Vorbis.org, glaube ich, nennen sie sich, die sind ja echt rührig, auch gute Codecs anzubieten für niedrige Bandbreite. Das finde ich ganz, ganz tolles Verdienst, da freue ich mich wahnsinnig drüber. Und die Installation von Jitsi, ist die komplex?
Die ist relativ einfach. Ich habe das basierend auf einem Debian-Server gemacht und das sind quasi, man bindet das Debian-Repository von Jitsi ein und sagt dann apt-install Jitsi meet und das war's dann auch schon. Dann gibt man noch den Servernamen dazu ein. Wenn ein Apache oder ein Nginx schon installiert ist, wird dieser als Reverse-Proxy verwendet. Ansonsten wird das direkt eingebunden und als Service wird sogar noch ein Let's Encrypt-Zertifikat bei der Installation erstellt. Also, dass das Ganze schon per HTTPS verfügbar ist.
Und dann gibt man wahrscheinlich noch ein Passwort für den Admin des Servers ein, oder?
Es gibt ja nur das einfache Webinterface, wo jeder sich hinverbinden kann und dann einfach einen Konferenzraum aufmacht. Also okay. Es gibt jetzt keine geschützten Räume, es gibt keine Räume, die ich irgendwie mir reservieren kann. Sobald der letzte aus dem Raum rausgeht, ist der Raum auch verschwunden.
Aha, okay. Verstehe.
Also man kann für einzelne Räume kann man Passwörter vergeben. Ich kann sagen, hier für das Freifunkradio, für den Raum Freifunkradio nutzen wir ein Passwort und da kommen nur die Menschen rein, die das Passwort wissen. Aber sobald, wie gesagt, der letzte Benutzer aus diesem Raum rausgeht, ist auch dann das Passwort wieder gelöscht. Also das ist nur für die Zeit, die das in Benutzung ist, überhaupt aktiv.
Ja, okay. Das heißt für mich, ich werde es mal auf dem Raspberry Pi 4 probieren, weil ich habe da einen mit 4 GB RAM rumliegen und werde es mal lokal probieren.
Da bin ich gespannt drauf, ja.
Ah, das sollte der problemlos können.
Genau, aber dadurch, dass halt die Räume auch nicht verwaltet werden, wird halt auch relativ wenig auf den Servern abgespeichert. Also ich weiß nicht, inwieweit da wird ein Prosody-Jabber-Service noch mit installiert, der dieses XMPP unterstützt. Da müsste ich mal noch reinschauen, wie viele Daten da irgendwie noch liegen. Also ob man da erkennen kann, wann sich welcher Benutzer da registriert. Also man kann sich ja nicht registrieren, aber wann man sich da als irgendein Benutzer ausgegeben hat, ob man das irgendwie sieht. Aber ich glaube, das ist schon ganz gut durchdacht, dass da möglichst wenig Daten hinterlassen werden.
Okay, also das klingt erstmal ziemlich cool. Und dann haben wir vorher noch irgendwie im Vorgespräch kurz angesprochen. Eigentlich gibt es ja jetzt Leute, die versuchen, so Konferenzen online zu organisieren. Und es ist auch so, dieses Jahr wird es wahrscheinlich keinen Battlemesh geben. Und wenn es eins gibt, dann wahrscheinlich auch nur online. Und es trifft natürlich auch das Wireless Community Weekend, was dieses Jahr in Weimar hätte stattfinden sollen.
Genau, da haben wir uns jetzt noch zu keiner finalen Entscheidung durchgerungen. Aber ich befürchte, dass wir es nicht Ende Mai stattfinden lassen können. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Freund, dass man sich bei Veranstaltungen dieser Art auch persönlich trifft. Also ich kann mir von so komplett virtuellen Konferenzen kann ich nicht so viel abgewinnen. Und wir haben jetzt uns intern schon mal abgestimmt, dass wir, wenn wir es verschieben müssen, dann versuchen, dass wir das Anfang September vielleicht durchführen. Da haben wir jetzt noch keinen genauen Termin. Aber das ist jetzt so ein Zeitraum, wo wir denken, vielleicht ist dann das Gröbste schon überstanden und man kann sich wieder treffen und dann das Event doch noch durchführen.
Okay, also unter Umständen gibt es das doch, und zwar im Real Life mit echten analogen Menschen.
Genau. Wer zu dem eigentlichen Termin was online organisieren will, ist da auch gerne eingeladen, das zu tun. Wie gesagt, ich bin zum Wireless Community Weekend und auch zum Battlemesh unter anderem auch gerne hingegangen, weil man da die Menschen in echt getroffen hat. Von daher ist der Reiz jetzt für mich nicht so groß, das jetzt jede mögliche Konferenz online zu machen. An diesem Wochenende findet ja auch das DIVOC, das digital verteilte Online-Chaos, statt. So ein bisschen der Easter-Hack-Ersatz, wo sich halt die Menschen vom VOG Gedanken gemacht haben, wie sie die Speaker reinholen können, wie das Ganze von einem Herald moderiert werden kann und so weiter und Fragen gestellt werden. Da ist auch viel entstanden. Das war auch ganz nett. Waren auch interessante Talks jetzt dabei. Und es fehlt halt die Komponente, dass man jemanden trifft.
Ja, für mich ist sowieso der größte Reiz von solchen Konferenzen das Zusammentreffen mit den Leuten auf so einer informellen Ebene. Die Talks sind meistens für mich ja ist ein Teil davon, aber nicht besonders wichtig. Von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Genau, also stay tuned. Wir werden dann, denke ich, demnächst eine Entscheidung treffen, beziehungsweise müssen wir halt schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ja alles sehr schwer vorhersehbar aktuell.
Ja gut, dann sehen wir mal, was aus Battlemesh und aus dem Wireless Community Weekend wird.
Ja, weißt du, was, also das Battle Mesh ist jetzt, ist das abgesagt oder auch verschoben oder weißt du was dazu?
Ich glaube, der Stand ist auch, man weiß es nicht, wie man es machen soll. Also abgesagt ist es, glaube ich, nicht. Aber ja.
Das wäre ja jetzt auch im Juni irgendwann gewesen, oder? Das ist ja auch gar nicht mehr so lange weg.
Genau, da haben wir noch den Mai dazwischen. Vielleicht tun sich dann überraschende neue Möglichkeiten auf. Also von daher ist, glaube ich, die Entscheidung beim Battle Mesh nicht gefallen bis jetzt.
Ja, wir haben ja das Glück bei dieser Art Veranstaltung, also zumindest beim Wireless Community Weekend, dass man da im Vorhinein als Veranstalter zumindest kein großes wirtschaftliches Risiko eingehen muss, ob diese Veranstaltung stattfinden soll oder nicht. Von daher können wir da zum Glück auch recht kurzfristig entscheiden, ob das stattfinden wird oder nicht. Deswegen gibt es da jetzt auch noch keine finale Entscheidung.
So ein bisschen war das auch eine Überleitung von mir. Hast du dir andere Plattformen angeguckt, also andere Lösungen? Zum Beispiel meine Freundin ist Lehrerin und macht jetzt auch Homeschooling und ist aber so, da die digitale Infrastruktur in Deutschland ist auch gerade auch im Bereich von Schulen eigentlich ziemlich schlecht. Es gibt da irgendwie eine Softwarelösung hier für die Berliner Schulen, aber das ist irgendwie auf dem technischen Entwicklungsstand von vor 15 Jahren und die Kapazitäten sind ja auch hoffnungslos überlastet. Hast du dir beispielsweise mal Big Blue Button oder sowas angeschaut?
Nee, da bin ich tatsächlich noch nicht dazu gekommen, mir das anzuschauen. Ich hatte nur gesehen, die Freifunker aus Köln, die haben zum Beispiel eine Big Blue Button Instanz aufgesetzt. Blöderweise muss man sich da halt registrieren oder einen Raumnamen kennen, um das mal auszuprobieren. Und ich hatte jetzt keine Lust, mich da zu registrieren. Aber ja. ich habe da einen schönen Tweet zugelesen. Eine Jitsi-Installation funktioniert super, wenn man sie kurz vor der Inbetriebnahme durch Big Blue Button ersetzt. Also da gibt's wohl genügend Potenzial, um zwischen den beiden Lösungen, um sich beide Lösungen einfach mal anzuschauen.
Angenommen, ich möchte eine Präsentation halten online. Also ich trage was vor und Leute sitzen quasi in einem virtuellen Saal und können sich aber auch dann können auch Feedback geben dazu aus dem Publikum. Geht das zum Beispiel mit Jitsi? Also kann ich da quasi meine eigene Präsentation da einblenden?
Also das geht, man kann seinen Bildschirm teilen oder einzelne Tabs, je nachdem, wie man das möchte. Also man kann Tabs, Fenster oder einen ganzen Bildschirm teilen. Wenn man einen Tab teilt, könnte man sogar Ton übertragen seit der neuesten Version. Allerdings ist das begrenzende Element einfach, wie viele Menschen in diesem Raum sein können und sich das anhören. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, wenn alle zum Beispiel Video abschalten, ob man da vielleicht 50 Menschen in so einen virtuellen Saal reinbekommt. Das weiß ich nicht.
Was macht jetzt gerade das digital verteilte Online-Chaos, was gerade stattfindet? Wie machen die das denn? Sind es einfach so klassische Vorträge mit der Infrastruktur vom VOG?
Ja, teilweise. Also das läuft über das Streaming-Portal, was man auch von Veranstaltungen wie dem Chaos Communication Congress kennt. Intern ist das Team, wenn ich das richtig verstanden habe, über Mumble zusammengeschaltet. Also da kann halt die Bild- und Tonredaktion mit dem Herald reden und auch der Speaker ist irgendwie mit Mumble verbunden und nimmt sich aber selbst auf in seinem Zuhause per Video. Und wie das Video dann zum Streaming-Portal kommt, weiß ich nicht genau. Was da zum Einsatz kommt, das müsste man mal in Erfahrung bringen. Aber ansonsten wird das so zusammengeschnitten, glaube ich, wie das dann auch auf den großen Veranstaltungen passiert. Also das sieht auch so ähnlich aus. Man hat halt den Speaker im Bild und seine Präsentation im größeren Bildausschnitt und im Hintergrund ist dann noch das Logo von dieser Veranstaltung. Das ist halt schon ein bisschen wie immer.
Okay.
Und Fragen werden halt nur übers Internet gestellt.
Also nur per Text. Nicht.
Genau. Es gibt noch einen Übersetzungsservice, da muss man sich auch im Mumble mit einklinken. Da kann man dann die Übersetzungen hören. Oder auch das POC ist mit am Start. Man könnte sich auch sein Telefon registrieren. Das funktioniert dann natürlich nur über SIP, weil man kein deutschlandweites Tech-Netzwerk ausgerollt hat.
Schade.
Aber die altbekannte Infrastruktur ist alles vorhanden.
Ja, ich meine, man kann ja Tools, die es gibt, miteinander verknüpfen und natürlich, ja, so geht's natürlich auch.
Ja, ja, was so Schule und so weiter angeht, ich glaube, da macht ganz Bildungsdeutschland jetzt einen gewaltigen Sprung nach vorn, hoffentlich, auch wenn das jetzt vielleicht alles noch ruckelt. Aber dass man eben mehr digitale Angebote hat, dass man sich irgendwie über das Internet auch dann mal weiterbilden kann, das nimmt ja jetzt hoffentlich alles seinen Lauf.
Ja, kann man nur hoffen, dass der Druck irgendwie die digitale Infrastruktur auszubauen, sowohl in der Software als auch noch in der Infrastruktur, dass es ein Lerneffekt aus der Krise ist.
Ja, auch die ganze öffentliche Verwaltung wird sich wahrscheinlich jetzt umgucken, wie sie das in Zukunft besser handhaben können.
Ja, das wäre dann zumindest mal ein positiver Outcome.
Ja, genau. Ja, was Schule angeht, habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel Einblick. Ich habe es nur von meiner Schwester ein bisschen oder bei meiner Schwester gesehen, dass ihre Kinder teilweise über Skype zum Beispiel den Instrumentenunterricht bekommen oder man halt die Lehrer auch mal befragen kann über Skype, aber da nutzt man dann halt sowas wie Skype, da ist man auch, da fehlt irgendwie auch noch das Bewusstsein, dass es da auch offene Lösungen gibt, die vielleicht alle nutzen können.
Ja.
Aber da hätten uns wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie die Instanz aus München genutzt wird, die wird ja auch sehr stark beworben und da sind auch viele andere Organisationen dabei, die dankbar sind, dass es solche Installationen jetzt gibt und dass sie diese auch nutzen können.
Also ich weiß von anderen Leuten, dass sie dann auch geguckt haben nach Jitsi-Instanzen, weil sie, ja, ihr Beruf ist es nicht, irgendwie selber Server zu hosten. Und die haben dann zum Beispiel den Jitsi-Server von Golem benutzt. Und ich denke, da ist Freifunk von München sicherlich sehr willkommen. Also es gibt halt einfach auch einen großen Demand. Wobei ich mitgekriegt habe, dass viele, auch gerade so Schulen, dann tatsächlich jetzt auch Zoom benutzen.
Ah ja, ja, das ist auch eine aller Munde. Das habe ich tatsächlich auch noch nie ausprobiert, weil ich hatte ja relativ schnell die eigene Jitsi-Instanz hier. Da war jetzt nicht so die Notwendigkeit da, die kommerziellen Anbieter auszuprobieren. Gut, auf Arbeit, wir nutzen Google Hangouts tatsächlich, um alle unsere Meetings zu machen. Also ich habe in den letzten 4 Wochen auch stundenlang in Videomeetings rumgehangen. Das war dann auch eine ganz neue Erfahrung. Aber es läuft erstaunlich gut, muss ich sagen, wenn alle Beteiligten remote irgendwie sind.
Ja, wobei eigener Server ist goldeswert, gerade wenn man irgendwelche Geheimnisse schützen möchte, nehme ich an.
Ja. Ja, allen anderen kann man ja tatsächlich nicht vertrauen, wo die Daten lang geleitet werden und wer da alles nochmal mit zuguckt.
Ja, also von daher hilft es auf jeden Fall, selber sowas zu haben. Ja, wie gesagt, ich werde es ausprobieren mit einem Raspberry Pi 4.
Ja, vielleicht kannst du ja auch mal Big Blue Button ausprobieren. Ich weiß nicht, was das für Anforderungen hat.
Na, ich habe ein bisschen recherchiert und die einen sagen, Big Blue Button skaliert besser und die anderen sagen, Jitsi skaliert besser. Also, your results may vary.
Kommt halt drauf an, wie man fragt.
Eben. Ja, wir haben noch circa 7 Minuten in unserer Sendung. Gibt es noch was anderes? Gibt es eine andere Veranstaltung?
Vielleicht, wir hatten ja gesagt, wir reden drüber, wie Freifunker jetzt helfen in dieser Zeit. Und es ist ja natürlich nicht nur, dass einzelne Communities Jitsi-Server-Instanzen oder Video-Instanzen aufsetzen. Es gab auch ganz viele Initiativen, wo Menschen angeboten haben, ihren Nachbarn zum Beispiel doch endlich mal mit ihrem Nachbarn den Internetanschluss zu teilen.
Nicht weiter schlimm.
Genau, den Internetanschluss zu teilen. Es gibt Communities, die hatten halt noch Router auf Lager, die sie dann verteilt haben für Menschen, die das gebraucht haben. Da haben sich zum Teil Nachbarschaftshilfen gegründet, wo dann älteren Menschen, die halt noch nie einen Internetanschluss besessen hatten und auch die Notwendigkeit nicht gesehen haben, einen Internetanschluss zu besitzen, denen wurde halt geholfen, dass sie sowas bekommen, um dann doch Kontakt zu ihrer Familie halten zu können, per Videochat oder so.
Ja, also in Zeiten wie diesen, wo dann plötzlich Schülerinnen und Schüler zu Hause sitzen und gesagt kriegen, so, ihr müsst jetzt irgendwie Homeschooling machen und die haben dann noch nicht mal Internet oder nicht mal Internet, was irgendwie auch nur ein bisschen Bandbreite bietet, über das man Videostreams laufen lassen kann, da hilft es natürlich. Aber es gibt auch mindestens ein Negativbeispiel, von dem ich gehört habe, dass, wobei das war, glaube ich, nicht Freifunk, aber das war eine Stadt, die dann öffentliche WLAN-Hotspots abgeschaltet hat, ausgerechnet in dieser Zeit, weil sie verhindern möchten, dass Leute sich in der Nähe von WLAN-Hotspots versammeln.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gehört. Das muss ich aber nochmal raussuchen, wo das war. Klingt wie Bayern.
Ich glaube, Sachsen.
Ah, okay. Ja, Bayern und Sachsen stehen sich an manchen Dingen recht nahe. Eine Anfrage hatten wir tatsächlich auch vom Bundeshackathon. Da war es ja dann, das muss Anfang oder Mitte März gewesen sein, gab es ja diesen riesigen Hackathon, der von der Bundesregierung und Code for Germany und einigen anderen Organisationen getragen wurde, wo sich über 40.000 Menschen registriert hatten, um da mitzuhelfen. Und da gab es auch ein Projekt, sich auch um so Nachbarschaftshilfe gekümmert hat, die halt dann schauen wollten, dass man Smartphones oder Tablets organisiert und dazu noch irgendwie WLAN, dass man eben älteren Menschen auch helfen kann, Kontakt zu halten.
Ja, auch ein ganz wichtiges Ding in Italien. Ich glaube, war noch relativ am Anfang, dass Menschen dann halt irgendwo isoliert auf einer Station so in den letzten Zügen sind und aus Gründen des Gründen des Seuchenschutzes können die nicht mal mehr ihre Angehörigen sehen und auch umgekehrt. Von daher ist so eine Infrastruktur wirklich auch ganz wichtig.
Ja. Ich hatte vielleicht so als Idee für eine der nächsten Sendungen, können wir vielleicht mal, jetzt wo wir eh alles remote machen müssen, Werbung für eine kleine Konferenzsendung machen, wo, also nicht Konferenz im Sinne von wir halten Talks, sondern wo wir verschiedene Communities einfach mal zusammenschalten und dann einfach ein lockeres Talk-Format machen.
Ein großes Mumble-Treffen, so wie es die
genau.
Piratenpartei gemacht hat. Ja, warum nicht?
Ja, und dann machen wir daraus ein schönes Freifunkradio. Also wenn ihr Lust habt, eure Community vorzustellen, eure Projekte vorzustellen, zu zeigen, was ihr jetzt gerade tut, dann meldet euch einfach bei uns. Ich versuche auch dran zu denken, das mal rechtzeitig publik zu machen, so dass wir dann auch einen Termin finden können, an dem wir uns da alle treffen und eine schöne Aufzeichnung machen.
Genau. Ansonsten gilt wie immer die Nachfrage von unserer Seite. Wir suchen immer Leute, die Themen einbringen und auch bereit sind, zu uns ins Studio zu kommen oder jetzt zurzeit einfach ja per Mumble mit uns in Kontakt zu treten und das auch aufzuzeichnen.
Ins Homestudio sozusagen.
Okay, ich glaube ja, das war's dann mit der Freifunk-Radiosendung. Hier nicht live auf 88,4 und 90,7 MHz am Dienstag. Ja, und schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn das heißt Freifunkradio. Ich glaube, so heißt es.
Ja.
Tschüss.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.